Morgen zusammen. Frisch aus Kamerun, ein bisschen bräunlicher geworden, wie ihr seht. Ja, manche sagen, ich bin wirklich etwas dunkler geworden. Der Jörg hat für mich gestern ein Gebet geschrieben, das will ich noch für mich beten. Ihr Helmrich, die sind gerade in Thüringen. Und er sagt, der Heilige Geist wird dich leiten, dich erfüllen und deine Gedanken und Worte sortieren und durchsieben, sodass am Ende das übrig bleibt, was dir und allen Zuhörern von Bedeutung ist. Und darum bitte ich dich, Heiliger Geist, um deine Erweisung, so wie Paulus bittet, ja, dass ich nicht mit überredenden Worten, menschlicher Argumentation dein Wort verkündige, sondern in Erweisung deines Geistes. Und darin ist deine Kraft, uns zu verändern. Bitte dich um das Privileg, unter dieser Gnade zu gehen und zu wandeln und zu sprechen. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Also falls ihr ein bisschen Leidenschaft und Eifer wie sonst vermisst zwischendurch, bin ich so ganz fit, deswegen liegt nicht daran, die Leidenschaft ist nur nicht so, die Kraft fehlt ein bisschen. Ja. Ich wusste nicht so recht, worüber ich sprechen soll heute und mache das immer so, dass wenn ich weiß, dass ich dran bin, dass ich den Herrn sage, Herr, was hast du, worüber denkst du so nach, was darf ich teilen? Und habe ich, glaube ich, vorgestern oder gestern Vanessa gesagt, ich weiß echt noch immer noch nicht, worüber ich sprechen soll. Und dann hat sie gesagt, ja, also nicht direkt, aber irgendwann mal sagt, ja, ich weiß nicht, vielleicht hilft dir das. Mich hat in der Woche in der Stadt gibt's diese von Caritas International, steht da, kannst du das mal aufwerfen. Die größte Katastrophe ist das Vergessen. Und das hat sie so gesagt, dass der Satz sie ziemlich bewegt hat. Und dachte ich, okay, mal. In dem Moment könnte ich jetzt noch nicht so viel damit anfangen. Aber empfand, dass der Herr mir sagt, bewegt das mal. Und dachte, ja, da gibt es eigentlich sehr viel zu sagen. Und so. Da geht es eher um die Hungersnot in der Weltnation, was ja sehr wichtig ist. Aber ich dachte, ja, ich denke, das ist ganz gut, darüber zu sprechen. Auch gerade in unserer Zeit. Und dann war ich erstaunt, wie viel, ich meine, innerhalb von ein paar Stunden, dann gehe ich durch die ganze Schrift in dem, was ich bisher weiß und gucke, wo er Dinge highlightet oder höre mir eine Predigt von jemandem, der über das Thema spricht und guck mal, worin mein Herz bewegt ist und dann rede ich darüber. Die größte Katastrophe ist das Vergessen. Da in dem Zusammenhang geht es ja eher um Dinge in der Welt. In Apostelgeschichte 2, als der Geist Gottes ausgegossen wird und die Feuerzungen zerteilt werden und die Apostel anfangen in Sprachen zu beten, hören sie die Nationen über die wunderbaren Taten Gottes sprechen. Das ist das, was in der Geburtsstunde der Gemeinde passiert, wenn der Geist kommt, dass sie in Sprachen sprechen, in unbekannten Sprachen. Das heißt, und die versammelten Nationen, mindestens 15 an der Zahl, hörten sie von den wunderbaren Taten Gottes sprechen. Als Eva sündigt und Gott fragt, warum habt ihr das getan, dann sagt sie in dem hebräischen Sprachkontext, sagt sie, die Schlange hat mich vergessen lassen, was du gesagt hast. Das heißt, interessant, das, was sie dazu bewegt hat oder gedrängt hat zu sündigen, ist, dass sie vergessen hat, was Gott gesagt hat, was Gott bereits getan hat. Und wenn man Gottes Umgang mit seinem Volk in der Schrift verfolgt, merkt man, wie oft er sein Volk förmlich drängt, vergesst nicht, was ihr erlebt habt. Er ermutigt aufzuschreiben, erzählt es euren Kindern, dass sie das ihren Kindeskindern erzählen. Als würde er uns sagen, oder als hätte er es vor Augen, was für Folgen das hat, wenn wir vergessen, was er in unserem Leben getan hat. Die Agenda der Finsternis, es reicht einfach nur, die Nachrichten aufzumachen, ist Unterhaltung einer Sprache, die uns nicht hören lässt und sehen lässt, was Gott getan hat. Die uns übernehmen lässt, was sie sagt. Und darüber in unseren Umständen sprechen lässt, nicht über das, was Gott gesagt hat. Als Josua und Kaleb und die anderen 12 Auskundschafter in das Land gesandt werden, was ihnen verheißen worden ist, sprechen nur 2 die Sprache Gottes. Die anderen haben recht. Sie sagen, die sind riesig. Das Land ist wunderbar, ja, aber die, da sind Riesen. Nur Josua und Kaleb sagen, der Herr wird uns dieses Land geben. Bleiben in dem, was er gesagt hat. Das Wort vergessen im Hebräischen ist Zakar. Der Hebräer denkt nicht, wenn er davon spricht, oder anders. Das Wort erinnern ist Zakar, das Wort vergessen ist Shakach, ist was anderes. Aber beide haben eine Bedeutung, die unsere, so in unserem Verständnis nicht so entspricht. Wenn ich sage, ich erinnere mich daran, dass ich letzte Woche in Kamerun war, das stimmt, ist aber, das ist ein Prozess, das in meinem Gehirn passiert. So denkt der Hebräer nicht. Der Hebräer würde eher vielleicht hingehen und sagen, ich erinnere mich, dass ich in Kamerun war und ich gebe dir was aus Kamerun. Also das Wort Zakar bedeutet, ist nicht nur ein rationaler Prozess im Gehirn, sondern ist verbunden mit einem Handeln, das das zum Ausdruck bringt, dass du dich erinnerst. Als es in 1. Mose 8 heißt, und Gott gedachte an Noah nach der Sintflut. Ja, schön. Aber so denken sie nicht. Er gedachte an Noah und ließ einen Wind ausgehen, damit das Wasser runtergeht. Oder als er gedachte an Rachel, an Rahel, die Frau Jakobs, und sie wurde schwanger. Jesu, der Hebräer denkt, man vergisst nicht immer an Handeln, das zum Ausdruck, ja, du erinnerst dich an dem, an das, also man sieht, woran du dich erinnerst. Versteht ihr mir? Das ist Zakar. Wenn wir an Josef denken, Josef, der im Gefängnis sitzt, und die Geschichte von dem Mundschenk und von dem Bäcker, die den Pharao gereizt haben zum Zorn, dann werden sie in Gefängnis gesandt. Das ist in Genesis in 1. Mose 40. Da werden wir auch ein bisschen was lesen. Und dann haben sie beide Träume im Gefängnis und Josef als guter Beobachter merkt am nächsten Tag, dass ihr Angesicht, dass sie gestört sind. Und dann fragt er sie, erzählt mal von euren Träumen. Dann erzählen sie die Träume und er legt sie wunderbar aus. Und dann sagt er zu dem einen, der Mundschenk, der sagt, bei dessen Traumdeutung bedeutete, dass er frei wird und wieder seinen Dienst antreten wird. Dann sagt er zu ihm, ich lese mal ab Vers 1. Mose 40 ab Vers 12. Josef sagte zu ihm, hier ist die Deutung. Die 3 Ranken stehen für 3 Tage. In 3 Tagen wirst du deinen Kopf wieder hochtragen. Der Pharao wird dich wieder in dein Amt einsetzen. Dann wirst du ihm den Becher reichen und wie früher als Mundschenk für ihn arbeiten. Bitte denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Tu mir den Gefallen und erwähne mich beim Pharao. Hol mich bitte aus diesem Gefängnis heraus. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer nach Ägypten verschleppt worden. Auch hier habe ich nichts getan, wofür man mich in dieses Loch stecken darf. Ich springe ein bisschen. Genau, Vers 20. 3 Tage später hatte der Pharao Geburtstag und veranstaltete ein Festmahl für seine Leute. Bei dieser Gelegenheit ließ er den königlichen Mundschenk und den Hofbäcker holen. Sie sollten ihren Kopf wieder hochtragen, so wie es ihre Träume gesagt hatten. Dem Mundschenk gab er sein früheres Amt zurück. Der gab dem Pharao den Becher wieder in die Hand. Aber den Hofbäcker ließ er aufhängen. Alles geschah so, wie Josef ihre Träume gedeutet hatte. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Wie drückte es sich aus? Indem er das nicht erwähnt hat, was in Josef gebeten hat. Vergessen heißt im Rebischen ist Shakach, ein anderes Wort ist Nashah und deutet genau das, dass du nicht tust, was du tun würdest, wenn du dich erinnert hättest. Warum ist das für uns wichtig aus der Perspektive von Gott, wenn er sagt, vergiss meinen Bund nicht, vergiss nicht, was ich getan habe, ist immer damit impliziert, dass dein Leben, dein Wandel, dein Ausüben von Tätigkeiten zum Ausdruck bringen, dass du dich erinnerst an dem, was Christus für dich getan hat. Er sagt zu Josua, achte auf diese Worte, sinne darüber nach Tag und Nacht, hab sie stets vor Augen, damit du darauf achtest, danach zu wandeln. Josef in 1. Mose 41, die gleiche Geschichte, da lesen wir, ich fasse mal zusammen, der zwei Jahre später, nachdem der Mundschenk es vergessen hat, hat der Pharao nun Träume. Und auch da kommt eine Stelle, wo keiner das auslegen kann, und dann heißt es, der Mundschenk, das ist ja interessant, man muss ja verstehen, man kann ja auch nachvollziehen, dass er Angst hat, das zu erwähnen, warum er im Gefängnis gelandet ist. Man weiß nicht, warum der andere verschont wird, der andere nicht. Das heißt, ist schon nachvollziehbar, dass er Angst hat zu erwähnen, Josef zu erwähnen. Er will gar nicht mehr Pharao mit diesem konfrontieren, was passiert ist. Aber er sagt zu Pharao, mein Herr, ich erinnere mich an meine Sünden, und erwähne in dem Kontext, was er mit Josef erlebt hat, da ist einer, der kann deine Träume deuten. Und nachdem er das sagt, heißt es, und man ließ Josef schnell aus dem Gefängnis heraus. Und ich finde es krass, was eine Erinnerung für eine Folge haben kann. Wir werden weitere Geschichten lesen. Ich möchte, dass wir dass es landet, damit wir zu dem kommen, worüber ich eigentlich sprechen will. In eine weitere Geschichte, die Geschichte, ich nehme mal Esthers Geschichte, Esther, Kapitel 6. Kennen alle die Geschichte von Esther? Das Buch Esthers haben alle wie schon gelesen, ne? Die jüdische Königin. Und sie hat einen Onkel, der heißt Mordechai. Sein Dienst ist am Eingang des Königshofes, wenn man so will. Und er hat immer mitgekriegt, dass zwei Kämmerer sich über den König verärgert haben und auch geplant haben, ihn umzubringen. Der meldet das und der König erfährt es. Und dann wird der Sache nachgegangen, und dann werden sie dementsprechend festgenommen und auch hingerichtet. Er vergeht sehr viel Zeit. Und in Esther 6 lesen wir in einer Nacht, ich finde das sehr spannend, in einer Nacht konnte der König nicht schlafen. Ich weiß nicht, ob du die Parallele siehst. Der eine Mundschenk hat vergessen, Josef zu erwähnen. Und der Herr spricht zu Pharao durch Träume und öffnet damit eine Tür, um Josef aus dem Gefängnis rauszuholen. Er spricht, Gott bewegt aktiv oder schafft einen Weg, obwohl der andere ungehorsam war. Und an dieser Stelle ist auch Mordechai nicht gedacht worden. Und was Gott wieder tut hier ist, in einer Nacht lässt er den König nicht schlafen. Was macht aber der König, als er nicht schlafen kann? Da heißt es in Esther 6, er konnte nicht schlafen, schließlich befahl er, ihm die Chronik des Königs zu bringen. Ihr kennt auch aus den alten Schriften die Chroniken. Es ist sehr viel, wo erzählt wird, was passiert ist in den Königreichen. Für den Hebräer ist das ein Gesetz, Dinge aufzuschreiben. Sie lernen das von Gott. Ein Denkmäler. Dinge, die ihnen erinnern, was passiert ist. Das ist für sie, das ist so zentral in der Schrift. In der Offenbarung heißt es, es wurden Bücher aufgetan. Und das Buch des Lebens. Unter diesen Büchern sind sogenannte Bücher der Erinnerung. Wenn Gott sagt, ich will deine Sünde nicht mehr gedenken, ist es nicht ein, ich habe vergessen, dass du gesündigt hast, und dann mein Handel dementsprechend will ich nicht mehr tun, weil die Folge für deine Sünde wäre Strafe. Wenn er sagt, ich will sie nicht mehr gedenken, ich erinnere mich nicht mehr an sie, ich sage, ich werde dir nicht tun nach dem, was du getan hast. Warum? Weil ich dir vergeben habe. Der öffnet also die Chroniken und das Buch, in dem ähnlich aufgeschrieben war, was am Hof des Königs geschah. Daraus wurde dem König vorgelesen. Man kam zu einer Stelle, die berichtete, wie Mordechai Bigtan und Teresch angezeigt hatte. Das waren die zwei Eunuchen des Königs, die zu den Torwächtern gehört hatten. Sie hatten geplant, König Xerxes umzubringen. Und der König fragte, was hat Mordechai dafür bekommen als Belohnung und Auszeichnung? Da antworten die Jünger des Königs, er hat nichts bekommen. Ich empfehle es weiterzulesen. Ich werde mich kurz fassen, der Zeit wegen. Der fragt, was man getan hat daraufhin. Lange Rede, kurz zu sehen. Mordechai wird dafür belohnt, weil er sich erinnert hat an dem, was passiert ist. Es ist noch ein bisschen lustig, weil der die Belohnung beschreibt, eigentlich Mordechai das Leben nehmen will. Dann er kommt da rein und der König fragt ihn, was soll ich einem Mann tun, der solches getan hat? Und er denkt, der König spricht von ihm, von sich. Und der holt das Beste vom Besten und beschreibt, was man einem Mann tun sollte, der dem König so gedient hat. Eine sehr lustige Geschichte. Ein anderen König, der auch in diese Sprache des Erinnerns und des vor Gott kommt, ist Hiskia. Ich muss gerade noch an die Bibelstelle nachdenken. Wo das steht, ist ein geringes Problem, kriegen wir raus. Jesaja. Jesaja 38. Hör mal genau hin und achte mal, so die Bibel, warum ist sie für uns so hilfreich? Wir lernen, wie Menschen vorbildlich und nicht vorbildlich mit Gott umgegangen sind. Wie sie Erfolg haben in ihrer Beziehung und wie sie nicht Erfolg hatten in ihrer Beziehung zum Herrn. Kapitel 38, zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sagte, so spricht der Herr. Ich meine, ich finde das, kannst du das, regle deine Angelegenheiten, denn du wirst nicht mehr gesund, sondern stirbst. Also ich finde das überhaupt schon ein Privileg, dass der Herr zu mir einen Prophet sendet und mir sagt, deine Tage sind gezählt. Kläre, was noch zu klären ist, denn du wirst sterben. Also ich würde mir das schon wünschen, wenn meine Zeit gekommen ist. Also diese Realität, erwägen wir die überhaupt? Also das finde ich, wenn du die Schrift liest, das ist das, was dir die Schrift bringt. So eine Geschichte einfach nur zu lesen und zu erfahren, was passiert, nützt dir nichts. Was lernst du hier, was möglich ist? Regle deine Angelegenheiten, denn du wirst nicht mehr gesund, sondern stirbst. Da drehte Hiskia das Gesicht zur Wand. Lass uns mal sehen, wie dieser König darauf reagiert, auf diese Nachricht. Er hat keinen Bock, nämlich zu sterben. Ist noch zu früh. Da sagt er, ab Vers 2, da drehte Hiskia das Gesicht zur Wand und betete zum Herrn. Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Herr, denke doch daran, erinnere dich, woran? An meinem Leben. Erinnere dich, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Wie geht's weiter? Und Hiskia weinte sehr, während er dieses Gebet gesprochen hat. Ich lese mal mit dir weiter. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja. Geh hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen, siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Ist nicht wenig, wenn du nur ein paar Tage davor hattest. Aber ich finde es erstaunlich, dass Gott hier seine Meinung ändert. Auf seine Tränen hin und wie er vor ihm kommt. Er hat offensichtlich was vorzuweisen, was Gott bewegt. Und die Erinnerung daran bringt Gott zum Handeln, weil das Verständnis ist von Erinnern. Paulus sagt in Galater 6, ab Vers 9, Hast du es von mir? Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist es nicht selten passiert, dass ich vor Gott gekommen bin und sage, oder anders, die Folge des Vergessens, was Gott getan hat, ist müde werden, Gutes zu tun. Für uns als Christen. Ist müde werden, in seine Wegen zu wandeln. Warum? David drückt es so aus, Herr, hast du mich vergessen? Warum? Weil er nicht sieht, wie Gott handelt, wie er es erwartet hat und wie es ihm verheißen worden ist. Paulus ermutigt uns aber, lass uns nicht müde werden im Gutes tun. Du kannst aber nur müde werden, wenn du dich nicht mehr erinnerst, was er getan hat. Das Problem ist, wenn wir uns nicht erinnern an dem, was er getan hat, wenn wir ihn auch nicht mehr loben für das, was er getan hat und wenn müde, das zu tun, was in seinem Willen ist. Die Sprache, die wir dann sprechen, ist die Sprache Evas, weil die Folge des Vergessens dessen, was er getan hat, ist, ich werde sündigen. Ich werde zugänglicher für Versuchung, für Verführung, weil ich keinen Grund habe mehr, in dem zu wandeln, was seines ist. Warum? Weil ich die Frucht davon nicht sehe oder ungeduldig bin. Anna hat das so gesagt, Ungeduld ist die, im Englischen fand ich es sehr konkret, viel schöner tatsächlich. Er sagt, Ungeduld wird immer zur Geburt bringen, was gegen deine Verheißung kämpft. Verstehst du? Ungeduld wird immer zur Welt bringen, was gegen die Verheißung kämpft, die dir gegeben worden ist. Ungeduld bringt ein Ismael hervor, der gegen Isaak kämpft. Und Ungeduld ist die Folge für mich, dass ich müde geworden bin, Gutes zu tun. Warum? Weil ich in meinem Eifer, Gutes zu tun, das erwartete Verheißene, weil es so lange ausbleibt und ich keinen Bock mehr habe zu warten. Gott weiß, dass das passieren wird in dieser Welt. Er wusste es, als er sein Volk aus Ägypten befreit hat. Ägypten ist für uns heute Christus Werk. Ägypten Befreiung ist für uns heute Christus Erlösung aus der Welt in das Verheißen. Als er sie befreit und wir kennen die Geschichten mit großer, mächtiger Hand. Lass uns mal Psalm 106 lesen. Nur ein paar Zeilen daraus. Und dann leg du mal los, wenn du Psalm 106 hast. Halleluja, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade wird ewig. Einfach weiterlaufen lassen. Ja. Wer wird alle die Machttaten des Herrn erzählen, hören lassen all seinen Ruhm? Glücklich, die das Recht bewahren, die Gerechtigkeit üben zu aller Zeit. Gedenke, meine Herr, in der Zuneigung zu deinem Volk. Suche mich heim mit deiner Hilfe. Der Satz ist in einem Gedenke, suche mich heim. Gedenke, weil er in unserem Sprachgebrauch musste er das auseinandernehmen. In Zakar steckt das drin. Weil du an mich gedenkst, begegnest du mich. Gedenke, meine Herr, in der Zuneigung zu deinem Volk. Suche mich heim mit deiner Hilfe. Dass ich anschaue das Glück deiner Auserwählten, mich freue an der Freude deiner Nation, mich rühme mit deinem Erbteil. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder, sie gedachten nicht der Menge deiner Gnaden erweisen. Sie waren widerspenstig am Meer. Warum? Weil sie nicht gedachten, was du getan hast. Darum waren sie widerspenstig am Meer. Am Schilfmeer, aber er rettete sie um seines Namens willen, um seine Macht kundzutun. Und er bedrohte das Schilfmeer und es wurde trocken. Er ließ sie durch die Fluten gehen wie durch eine Wüste. Er rettete sie aus der Hand dessen, der sie hasste. Er erlöste sie aus der Hand des Feindes und das Wasser bedeckte ihre Bedränger. Nicht eine von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Worten, sie sanken sein Lob. Wer tut das nicht, wenn man Gott so erlebt hat?
Schnell vergaßen sie aber seine Taten, warteten nicht auf seinen Rat. Sie gierten voller Begierde in der Wüste, versuchten Gott in der Einöde. Dieser Zyklus sehen wir in der Geschichte Israels immer wieder genau diesen Punkt. Er sagt ihnen, vergesst nicht, dass ich euch aus Ägypten erlöst habe. Der gibt ihnen sogar ein Dach dafür. Gedenk an den Sabbat. An diesem Tag war es für die keine durfte arbeiten. Er sagt, denn er selbst war Sklave gewesen. Also die Ausübung der Erinnerung an den Sabbat war, arbeitet nicht. Keine von euch. Nicht ein Vieh. Und sie haben das bis zur Christuszeit sehr, sehr stark gelebt. Jesaja 49 nehmen wir nochmal und dann kommen wir zum Neuen Testament, wie es gerne genannt wird. Jesaja 49, 14 bis 16. Der Zion klagt, der Herr hat mich verlassen. Mein Gott hat mich vergessen. Doch Gott antwortet, kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen? Hat sie nicht Erbarmen mit dem Kind, das sie im Leib getragen hat? Aber selbst wenn sie es vergessen sollte, ich vergesse dich nicht. Sieh doch, ich habe dich in meine Hände eingezeichnet. Deine Stadtmauern habe ich stets vor Augen. Wir haben im Galater gelesen, dass wir nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn wir werden Lohn dafür bekommen, wenn wir nicht ermatten. Also lernen wir, dass Beständigkeit im Gutes tun, unabhängig von dem Lohn, das mir verheißen worden ist, ist ein Schlüssel, um gut erinnert zu werden. Um in dem hineinzutreten, was Hiskia erlebt hat, wenn er von Gehem gekommen ist und sagt, gedenke an mich, denn bis zu dieser Stunde habe ich genauso wie der, wie Cornelius, der Herr hat deine Almosen gesehen und deine Gebete, deswegen ist er heruntergekommen, um dir zu begegnen. Bedenke, das ist das, was Cornelius zu dem Mann gemacht, zu dem Heiden gemacht hat, zu dem Petrus gesandt worden ist, um Christus anzunehmen. Beständigkeit in Gutes tun, unabhängig von dem Lohn, den ich dafür bekomme, unabhängig von dem Lob der Menschen, den ich dafür brauche oder will. Beständigkeit im Gutes und unabhängig davon, ob ich schon sehe, was der Herr verheißen hat oder nicht. Beständigkeit darin kann ich nur, wenn ich nicht vergesse, was er bereits getan hat. Als wir in Kamerun waren und wir an dem letzten Abend verabschieden mussten. Ich meine, alle haben die ganze Woche schon darüber gesprochen, das ist nur kurz, Wille, dass du hier bist. Das ist sehr kurz. Und darunter habe ich auch echt gelitten. Tue ich eigentlich mal noch. Aber an dem letzten Abend saßen wir zusammen und dann wollten wir beten. Und meine Mutter sagte, stimmt doch ein Loblied ein. Und es gibt ein Lied auf Französisch, das nennt sich Commande pas te louer, Seigneur. Das heißt, wie sollte ich dich nicht preisen, Herr? Und als meine Schwester das vorgeschlagen hat und alle in diesem Lied eingestimmt haben, brach meine Seele zusammen, weil es mich erinnert hat, dass ich vor Jahren, als ich nach Deutschland kam, es ist eine Zeit, wo ich Gott gefragt habe, Herr, ich würde mir wünschen, irgendwann mal meine Familie zu Hause in Kamerun sitzen zu können und dich zu loben, zu preisen. Ich würde das gerne erleben. Zu dem Zeitpunkt war das für mich so fern. Aber ich hätte es verpasst, das zu sehen, dass ich eins dieses Anliegen gehabt habe. Wenn du vergisst, was er getan hat, kannst du ihn nicht loben für das, was er getan hat und für das, was er gerade tut, weil du nicht sehen kannst, was er gerade tut. Eva wohnte in dem Garten Gottes. Du machst Experten in Garten, in Gärtnerei sein, aber so gut wirst du einen Garten nicht schmücken können, wie dieser Garten war. Und trotzdem war die Waffe Satans nicht, ihr zu sagen, es ist nicht schön hier. Versteht ihr? Das war nicht die Umgebung, das Problem. Sondern der Prozess des Vergessens, den er in Gang gesetzt hat, war der Grund, warum sie gesündigt hat. Trotz all der Schönheit und Herrlichkeit, die sie umgabten, haben sie gesündigt. Warum? Er hat mich vergessen lassen, wo ich, in wem ich bin, in wem ich gegründet bin, wer mich hineingesetzt, mit wem ich in Beziehung bin, wer mich bereits verherrlicht hat. Und hat es hingekriegt, mich aus dieser Realität herauszureißen. Beständigkeit im Gutes tun ist nur möglich, wenn ich nicht vergesse, was er mir Gutes getan hat. Lobe den Herrn meiner Seele. Warum? Nicht, weil was er gerade tut. Der Moment war jetzt nicht optimal für David, dass er diesen Psalm geschrieben hat. Beschäftige mich sein Gesicht. Als er diesen Psalm schreibt, geht es ihm nicht gut. Er kennt diesen Satz: Strengthen yourself in the Lord. Er stärkte sich in dem Herrn wie: Lobe den Herrn meine Seele, wodurch? Indem du nicht vergisst. Warum? Weil sein Wesen lehrt uns, indem ihr nicht vergisst, schafft ihr einen Bahn, damit es wieder, damit was ich vorhabe, was ich verheißen habe, wieder in eurem Leben möglich ist. Er drückt es anders aus in 4. Mose, Kapitel 10. Vers 9 war das. Ja. Wenn ihr später in euer Land kommt, müsst ihr vielleicht gegen einen Angreifer kämpfen. Dann blast auf den Trompeten das Alarmsignal. Der Herr, euer Gott, wird an euch denken und ihr werdet vor euren Feinden gerettet. Was tun wir also, was ist unser Schlüssel, um in dem zu wandeln, was ich nenne, in der Realität des Buches der Erinnerung, im Sinne Gottes. Indem wir beständig dranbleiben, auch wenn wir nicht unser Isaac sehen. Und zweitens, indem wir loben. Indem wir ihn loben. Philip Johnson hat es schon ausgedrückt, das Privileg, dass die Seraphim noch nicht kennen, dass die Engel, die Elohims im Himmel nicht kennen, ist Gott zu loben, auch wenn die Umstände nicht dafür sprechen, dass er lobenswert ist. Ich meine, sie sehen Tag und Nacht jemanden, der sich ständig durch das Wesen, den Ausdruck seiner Herrlichkeit dazu bewegt, heilig zu singen. Das, was sie da sehen, das können wir uns nicht vorstellen. Und zwar mit jedem Blick ist ein Heilig da. Es ist keine Disziplin, es ist keine Routine, es ist kein auswendig gelernter Satz, es ist jedes Mal ein Ausdruck von dem Dienst, den sie erfahren, indem sie ihn anblicken. Und wir als Spezies Mensch, zu seinem Bilde geschaffen, in der Art und Weise, wie er es gewollt hat, dürfen etwas zum Ausdruck bringen, was sie ins Verschauen versetzt. Petrus drückt das sogar so aus, als Mensch, obwohl ihr ihn nicht so gesehen habt, wie lobt ihr ihn, schreibt in seinem Brief. Ich muss ja ein bisschen im Neuen Testament auch Jesu Worte dazu sagen. Er drückt es so aus, meines Erachtens, auf unterschiedliche Art und Weise, aber zu der Frau, die ihn die Füße wäscht, sagt er: Wem viel vergeben ist, der bringt das zum Ausdruck. Sie erinnert sich daran, was ihr vergeben worden ist, und das sieht so aus, dass sie mir die Füße wäscht, dass sie mit ihren Haaren meine Füße trocknet. Wer sich daran erinnert, was Christus für ihn getan hat, wie viel Christus für ihn getan hat, bringt es zum Ausdruck. Daran seht man, sagt er zu Simon, siehe, an ihr, das, was ihr seht, ist eine Erinnerung von dem, was ihr erfahren habt, dass ihr viel vergeben worden ist. Deswegen liebt sie viel. mehr als ihr. Denn als ich zu deinem, in deinem Haus kam, hast du nichts dergleichen getan. Es ging eine Empörung durch die Medien, als die Olympischen Spiele gestartet haben, sind über diese Szene. Ich glaube, ich habe es mitgekriegt. Und ich dachte noch kurzfristig daran und ich meine, ich bin ja immer so, ich sag's mal, was erwarten wir von der Welt? Das kann, brauchen uns eigentlich überraschen. Also, es gibt viel mehr, was Empörung auslösen könnte oder dürfte, wenn überhaupt. Aber das mir scheint, unsere natürliche Reaktion oftmals ist, was ist das hier, was für eine Agenda der Finsternis da im Gange, wie können die da, oder auch einen gewissen richterlichen Charakter, und so weiter und so fort. Und als ich im Zusammenhang über die Predigt nachgedacht habe, ist das keine andere Reaktion als die von Jakobus und Johannes. Sollen wir Feuer vom Himmel runterholen? Es ist dieselbe Reaktion. Sollen wir nicht Feuer vom Himmel runterholen und dann sagt er, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Jesus, wenn ich zusammengepresst werde, unter Druck gerate, dass das Blut, das herauskommt, besser redet als das Blut Abels. Also, ich will, dass die Tropfen Blut, die da rauskommen, Christussprache sprechen. Und das Blut heißt in der Kolosserbrief, dieses Blut hat dafür gesorgt, dass mein Schuldbrief, der gegen mich gerichtet war, gezählt wird. Hat dafür gesorgt, dass die Mächte und Finsternis entmachtet werden und über sie triumphiert wurde an demselben am Kreuz. Der Herr, dem das passiert ist, sagt am Kreuz auch noch, vergib ihnen, denn sie wissen, also das größte Verbrechen, das größte Empörung auslösende Erlebnis der Weltgeschichte ist Christus am Kreuz. Es wird nichts mehr geben, was Menschen tun, was viel mehr empörender und blasphemischer ist, als das, was am Kreuz passiert ist. Aber da am Kreuz sagt er, nur er versteht es, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Mich schockt diese Aussage jedes Mal, weil für mich sehen das genauso aus, sie wissen, was sie gerade machen, aber er sagt, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann kommen wir wieder zu dem Gedenken. Denn einer am Kreuz demütigt sich und erkennt seine Lage, steht zu dem Verdienst seines Todes und wendet sich an Christus und sagt, erinnere dich an mich, wenn du in deinem Reich kommst. Nun, es wäre kein Erinnern im hebräischen Verständnis, wenn Christus nicht darauf ihm eine Antwort geben könnte, die das zum Ausdruck bringt, dass er sich erinnern wird. Denn er sagt ihm, heute noch erinnere ich mich daran. Denn heute noch wirst du bei mir im Paradies sein. Wir wollen gleich Abendmahl feiern. Und 1. Korinther 11 sagt Paulus, zitiert die Worte Jesu. Es sagt, 1. Korinther 11, ab Vers 25, dort bist du schneller als ich, Manuel. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, fangen wir früher an, wo er mit dem Brot anfängt. Ein paar Verse vorher. Danke. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Willst du mich ärgern? Ja. Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu
Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft, ihr trinkt zu meinem.
Wenn wir also in diesem hebräischen praktischen Verständnis von dem Gedächtnis uns hinein denken können, sagt Jesus mir, wenn du das Brot nimmst und es isst, erlebst du, also das Erinnern ist, wenn du es in diesem Erinnern tust, in diesem Gedächtnis tust, erlebst du gerade das Werk am Kreuz. Du erlebst gerade, dass ich deine Sünden auf mich genommen hast. Du erlebst gerade das, wie Paulus es drückt. Es gefiel ihm, in Christus alles mit sich selbst zu versöhnen. Du erlebst also gerade Versöhnung mit dem Vater. Du erlebst gerade, was Jesaja in 53 Kapitel spricht, du erlebst Heilung. Du erlebst Befreiung. Du erlebst Befähigung, in der Gnade Gottes zu wandeln. Du erlebst Ausrichtung von dem, was es heißt, in Christus zu sein. Du erlebst Verwandlung, seiner Herrlichkeit entsprechend. Deswegen liebe ich den Satz in dem Lied von No Longer Slave. Sein Blut fließt through my veins. Wir müssen dran arbeiten, in diesem Erinnern, in dieser Gesinnung des Erinnerns hineinzukommen. Weil unser Erinnern ist noch zu sehr rational. Unsere Kultur hier im Westen ist so geprägt, rational zu sein, sehr, sehr kognitiv. Der Prozess im Kopf ist mein Erinnern. Nicht das Erleben dessen, woran ich erinnert werde. Aber das ist das, was Christus sagt. Zu meinem Gedächtnis. Und wenn wir da hinkommen, bekommt das Abendmahl eine ganz andere Dimension. Das ist ein Raum, den wir betreten, der verständlicherweise auch Paulus zu dem Schluss kommen lässt, wer das unwürdig macht, der trinkt und isst sich ins Gericht. Versteht ihr? Das ist, seine Gesinnung ist so darin verwurzelt, von dem, was dieses Mahl bedeutet. Und dazu will ich uns einladen, wenn wir das Mahl gleich zusammennehmen. Das kann ich nicht für dich machen. Ich muss mal gucken, wie ich das überhaupt für mich mache. Dass der Geist Gottes, das ist mein Gebet, uns hilft, in diese Erinnern, die Kultur des deines Verständnisses entsprechend hineinzukommen. Dass wir geheilt werden. Dass wir befreit werden. Dass wir seine Gesinnung annehmen.
Während Sie zu Ende austeilen, will ich euch nicht das ein bisschen, vielleicht hilft es zusammenfassen. Ist ja, Jesus sagt, dass wir Botschafter in seiner Stadt sind. Ein Eindruck, den ich grundsätzlich hatte bezüglich der Predigt heute ist, weißt du, keiner von uns kann Gott erst dienen. Du kannst Gott erst dienen, wenn Gott dir gedient hat. Ja, danke. Ja. Nochmal, du kannst Gott erst dienen, wenn Gott dir gedient hat. Denn bis er dir gedient hat, weißt du gar nicht, was dienen bedeutet. Es wird ein Gericht geben. Es wird ein Gericht geben. Das ist außer Frage. Es wird ein Gericht geben. Weil er das weiß. In der Einsetzung seines Dienstes sucht er die Stelle, wo über ihn geschrieben steht. Und dann sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich verkündige das Gnadenjahr des Herrn. Dieses Zeitalter ist das Zeitalter, das wir haben. Er weiß, es wird ein Gericht geben, weil er ist selbst der Richter. Er hat aber anscheinend viel mehr Eifer dafür. Und zwar so sehr, dass wir mit dem Vater versöhnt werden, dass er sein Leben dafür gegeben hat. Nachdem er das einige Male erzählt hat, sind seine Jünger überzeugt von dem, wer er ist. Zumindest bis zu einem gewissen Maß. Und an diesem Abendmahl, diese Gemeinschaft mit Christus, wäscht er ihm erstmal die Füße. Und der eine sagt, nein, ich bin nicht würdig, dass du mir die Füße wäschst. Ich bin nicht würdig, dass du mir dienst. Sondern ich müsste dir dienen. Und Christus sagt, Petrus, wenn ich dir nicht diene, kann mein Wesen hier in dir nicht Gestalt nehmen. Das ist das, was er sagt, wenn er sagt, hast du keinen Anteil an mir. Gott muss mir dienen. Denn sein Dienst bedeutet, mich zu formen, mich zu gestalten, sein Wesen dann. So wie ich euch getan habe, sagt er dann zum Schluss, ihr habt das gerade erfahren, so tut es, da wo ich euch sende. Und dann lädt er sie zum Mahl. Wollen wir zusammen aufstehen? Ich werde ein kurzes Gebet sprechen und kurz Zeit geben, dass du persönlich für dich mit dem Herrn sprichst. Herr, nach deinen Worten sprichst du, dass die Gemeinschaft mit deinem Leib, die Gemeinschaft mit deinem Blut, eine verkündigende Gemeinschaft ist, die proklamiert, was getan hat. Aber nicht nur das, in dieser Proklamation ist auch das Erleben dessen, was getan ist. Ist das Erleben des Siegers, deines Blutes in dem Bund, den du damit geschlossen hast. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, diene unser Wesen mit diesem Erleben. Christi Leib für dich gegeben. Dein Leib nehme Gestalt in unserem Leib. Dein Leib nehme Gestalt in unserem Leib, Herr. O Haupt der Gemeinde, dein Leib nehme Gestalt in uns. Es heißt, durch das Blut, das von den Wunden geflossen ist, sind wir erkauft worden, Herr, von der Herrschaft der Finsternis und versetzt in dem wunderbaren Licht deines Reiches. Es heißt, durch dieses Blut sind wir versöhnt mit dem Vater, ist unsere unvollkommene Erfahrung von dem, was es heißt, Sünder zu sein, ist erlöst, indem wir versetzt wurden, in dem, was es heißt, vollkommen versöhnt mit Gott. Und die Schrift sagt, Krankheit muss weichen, Dämonen müssen weichen, verkehrte Gedanken müssen zum Einschluss gebracht werden, wie die Mauern Jerichos. Es heißt, Verwandlung in deinem Herrlichkeit entsprechend geschieht, weil uns vergeben ist. Herr, wenn wir von dem Kelch nehmen, erinnern wir uns an den Bund und versetzen uns in diesen Bund. Christi Blut für dich vergossen. Amen.